Es sind so viele Dinge, die über die Straße von Hormus fahren, die jetzt einfach fehlen. Dünger ist ein Riesenproblem. Der ist sehr teuer, auch bei uns. Und viele Länder können sich den gar nicht mehr leisten. Das heißt, es wird zu Hungerkrisen auf dieser Welt kommen. Und bis das wieder aufgebaut ist, das wird einfach gewisse Zeit lang dauern. Das kann uns auch Jahre beschäftigen. Ist halt die Frage, wie schlimm trifft es uns? Und wenn wir halt jetzt die Gasspeicher nicht vollbringen, dann ist halt die Gefahr sehr groß, dass die im nächsten Winter komplett geleert werden. Und dann müssten wir dementsprechend Rationierungen vornehmen, weil es einfach nicht reicht für alle dann. Und es ist in alle Katastrophenpläne drin, dass ihr euch für mindestens 10 Tage selbst versorgen könnt. Wenn ihr das nicht könnt, habt ihr Pech gehabt.
Herzlich willkommen zu einer neuen und wie ich finde sehr wichtigen und aktuellen Folge. Marc spricht mit und heute mit dem lieben Stefan vom Outdoor Chiemgauer. Stefan, schön, dass du Zeit hast.
Gerne, schön, dass ich mal wieder bei dir bin.
Stimmt, du warst vor ein paar Jahren mal da, ich glaube während der Ukraine-Krise oder dem Ukraine-Krieg, da ging es auch um das Thema Blackout natürlich, Energiesicherheit. Das Video werde ich gerne mal hier oben verlinken, ist immer noch sehenswert. Vieles von dem, was wir damals besprochen haben, ist dann tatsächlich auch eingetroffen. Und heute möchten wir natürlich über die neue Energiekrise sprechen. Und dahingehend möchte ich dich erstmal fragen, du als Experte, wie sieht's momentan aus? Also droht uns eine Energiekrise? Werden wir bald auf dem Trockenen sitzen oder geht der Spritpreis auf 5 Euro, was sich die Grünen ja schon lange wünschen?
Naja, wir haben natürlich jetzt das große Problem, also wir haben ja mehrere Krisen momentan parallel. Die erste Krise war ja Gasmangellage, waren wir ja ganz kurz davor und dann plötzlich hat das Wetter ja so extrem umgeschlagen und wurde so warm. Aber die Gasspeicher haben jetzt trotz 1,5 Monate schönstes Wetter, haben wir nur um 1% hochbekommen. Also wir haben immer noch kurz vor Gasmangellage. Und da passiert natürlich jetzt die Straße von Hormus. Und über die laufen halt 20-25% des weltweiten LNG-Gases. Und Murphy's Law, es geht schief, was schief gehen kann. In Australien war gerade ein Zyklon und der hat auch die australische LNG quasi Produktion jetzt zum Zusammensturz gebracht. Und damit haben wir natürlich jetzt ein großes Problem, weil es fehlen 28% unseres Gases. Und das ist nur ein Thema, es fehlt noch viel, viel mehr. Aber es ist einfach keiner mehr da, der das produzieren könnte. Also es reicht schlichtweg nicht mehr für alle auf der Welt. Und wir haben halt jetzt das Problem, die Asiaten zahlen momentan mehr, die sind von dem Thema mehr betroffen. Und viele LNG-Schiffe und Ölschiffe, die für Europa gedacht waren, die haben halt jetzt umgedreht und fahren Richtung Asien. Und das wird uns natürlich treffen, Angebot und Nachfrage, also wird es teurer oder manches wird Mangel haben. Aber es gibt noch so viel mehr wie nur Öl und Gas, aber darüber werden wir uns ja jetzt dann unterhalten.
Ja, aber glaubst du, dass es dann wirklich zu Engpässen kommt? Also Katharina Reich, unsere Wirtschaftsministerin, hat ja schon davor gewarnt, es könnte zu Engpässen bei der Spritversorgung kommen Ende April. Wir haben den CEO von Shell, der sagt, wir leben in einer neuen Zeitrechnung. Auch er sieht die Gefahr, dass dann eventuell ja die Lieferketten so kaputt sind, die Infrastruktur derart kaputt gemacht wurde, dass es da dann zu Engpässen kommt, auch in westlichen Ländern. Wir haben jetzt gelesen, der letzte Tanker mit Kerosin ist kurz vor Großbritannien. Lufthansa möchte sogar schon die Flotte irgendwie ein bisschen stilllegen. Also was kommt da auf uns zu? Was siehst du da?
Nun, wir müssen uns einfach mal ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Die 70er Jahre hatten wir doch die große Ölkrise. Jetzt ist es allerdings so, dass uns doppelt so viel Öl fehlt wie damals. Und damals hat man autofreie Sonntage. Also gut möglich, dass es genau in diese Richtung wieder geht, in so einen Energielockdown. Wir sehen das ja bereits in die ersten Länder. Slowenien habe ich heute gesehen, an manche Tankstellen nur 30 Liter, wo du maximal tanken darfst. Also wenn ich natürlich 700-800 Kilometer zu fahren habe an diesem Tag, das ist dann schlicht nicht mehr möglich.
Ach, also zwei Tankstellen. Passt schon.
Ja, ich komme wahrscheinlich irgendwie umgehen oder keine Ahnung.
Ja.
Aber trotzdem, es ist natürlich erstmal heftig und das ist ja was jetzt schon passiert überall. Insofern hat Reiche hier recht. Es kann auch bei uns zu Engpässen führen, zu gewissen Sachen. Meistens ist es Diesel, Kerosin als erstes Mal, dann eben Diesel. Und ja, wir haben Reserven für 90 Tage bei Öl, aber Dieselprodukte, da schaut es dann schon wieder etwas mauer aus.
Aber Deutschland hat ja auch 16 Raffinerien, also dahingehend eigentlich ganz gut aufgestellt. Das heißt, wir können ja die Rohprodukte selbst verarbeiten. Könnte nicht einfach Norwegen und Großbritannien oder auch dann die USA einfach mehr liefern?
Also Großbritannien hat noch ein größeres Problem als wir. Die bekommen sehr viel aus der Straße von Hormus und die Norweger sind bereits am Limit. Unsere Leitung geht normal so, also unsere Gasleitung so bis 1270 Gigawattstunden pro Tag und läuft aktuell mit rund 1400 Gigawattstunden. Also wir haben schon am Limit. Die haben letztes Jahr noch nicht einmal eine Revision durchgeführt. Das kommt jetzt in den nächsten Wochen dann auch. Die muss jetzt mal durchgeführt werden. Das sieht alles nicht mehr so gut. Das ist einfach mathematische Rechnung. Wenn weniger reinkommt, wir aber das gleiche verbrauchen, ist wie mit deinem Konto. Wenn du mehr ausgibst, als du hast, hast du ein Problem.
Aber das macht doch der Staat schon seit Jahrzehnten.
Der Staat darf das, aber wir können es leider nicht.
Mein Event geht in die nächste Runde. Ich lade dich wieder herzlich ein am 8. und 9. Mai 2026 in die Motorworld in Metzingen. Unter dem Motto Aufbruch, Diskurs, Leben treffen sich Menschen, die reden wollen. Nicht übereinander, sondern miteinander. Dabei steht der Diskurs natürlich im Mittelpunkt. Respektvoll, pluralistisch, meinungsstark. Hier darfst du Fragen stellen, widersprechen, mitdenken und mitdiskutieren. Und dich mit Menschen vernetzen, die den offenen Austausch genauso schätzen wie du.
Ist man eigentlich froh, dass man auf so ein Event gehen kann, um eigentlich geistig Gleichgesinnte zu treffen und sich mit denen auszutauschen.
In einer einzigartigen Atmosphäre, die inspiriert, verbindet und Mut macht. Denn Aufbruch beginnt dort, wo Menschen den Dialog wagen.
Mir persönlich geht es auch ein bisschen um die Vernetzung, um vielleicht Leute kennenzulernen.
Und es geht einfach hier in legerer, lockerer Atmosphäre. Man trifft sich, man ratscht, jeder ist sofort mit dem anderen per Du.
Dich erwarten inspirierende Vorträge und offene Diskussionen zu den Themen, die unsere Zeit bewegen. Finanzen, Bitcoin, Geopolitik, Gesellschaft und Zukunft. Und dieses Mal ist das Line-Up wirklich einzigartig und sucht seinesgleichen. Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem Frauke Petri, Horst Lünning, Nico Jilch, Fabian Kowalik und viele weitere hochkarätige Speaker.
Da war so viel Input drin und so viel Wahrheit. Und das ist auch sehr kritisch gewesen, aber auch sehr gut.
Ja, einfach ihre Meinung sagen und da ein Stück weit für die Freiheit eintreten. Das finde ich klasse und deshalb bin ich auch hier.
Nutze außerdem die einmalige Gelegenheit, die Speaker persönlich zu treffen, Fragen zu stellen, gemeinsam Fotos zu machen und ihr Bücher direkt vor Ort signieren zu lassen. Marklit ein 2026. Aufbruch, Diskurs, Leben. Am 8. und 9. Mai in der Motorworld Metzingen. Jetzt Tickets sichern.
Also jetzt, also wie ernst ist die Situation? Droht uns jetzt tatsächlich die größte Energiekrise aller Zeiten? Weil also es fehlen einfach 10 Millionen Barrel pro Öl pro Tag. Das ist schon gewaltig. Aber ist es nicht so, dass erstmal die Länder, die eine arge Abhängigkeit von der Straße von Hormuz, vom arabischen Öl haben, darunter leiden? Also wir sehen ja, in Asien ist ja, oder auch in Australien ist es ja doch aus prekärer als bei uns wahrscheinlich, weil wir ja nur knapp 6% der ganzen Produkte aus dem Iran beziehen. Oder erwartest du tatsächlich, dass wir auch in Europa dann Energie-Lockdowns sehen? Also wie hoch siehst du da die Wahrscheinlichkeit für wirklich eine globale, große Energiekrise und Lockdowns, dass wir dann wie während Corona zu Hause sitzen müssen, nur noch Fahrrad fahren dürfen und nicht mehr sozusagen ins Auto oder ins Flugzeug steigen dürfen?
Naja, also dass es ganz so schlimm wird, hoffe ich jetzt mal nicht, aber wir wissen es nicht, weil das Problem ist halt einfach das, die asiatischen Länder kaufen jetzt am Weltmarkt ein und das fehlt natürlich bei uns. Also es haben, glaube ich, gerade aktuell 10 Tanker, Öltanker, die Weg nach Europa gehabt hatten, die umgedreht haben und jetzt nach Asien fahren und dieses Öl fehlt uns einfach.
Krass, ja.
Wie gesagt, Öl ist ein Thema, es gibt ja noch so viele mehr Themen, das ist ja nicht nur das Gas, wenn ich mir... Ich habe mir gerade heute ein Video dazu gemacht, was sonst noch alles fehlt. Es geht ja schon mal mit Harnstoff los. Dünger. Dünger ist ein Riesenproblem. Der ist sehr teuer, auch bei uns. Und viele Länder können sich den gar nicht mehr leisten. Das heißt, jetzt war die Aussaat, die haben gar nicht keinen Dünger dafür. Das heißt, es wird zu Hungerkrisen auf dieser Welt kommen. Jetzt nicht bei uns, aber bei uns wird natürlich dadurch alles teurer, weil der Dünger teurer wird.
Ja.
AdBlue. Der nächste Punkt, das wird wahrscheinlich mit das erste sein, was demnächst knapp wird. Ich habe mir gerade einmal 20 Liter besorgt, kann ich jedem nur empfehlen. Polymere, auch die gehen da drüber. Also Verpackungsmaterial aller Art, es ist ja alles irgendwo verpackt.
Ja.
Oder ihr schaut es gerade an einem Endgerät, das ist mit Plastik, auch solche Dinge haben mit dabei. Plastikflaschen, wir hatten es ja in der Corona-Krise, hat mir mal ein Bekannter erzählt, der Auslandsleiter ist eines Unternehmens, das Medikamente herstellt. Er sagt, wir konnten die Medikamente herstellen, also um uns haben die Fläschchen gefehlt. Wir konnten nicht mehr ausliefern. Und da steckt eben so viel mehr dahinter als nur Gas und Öl. Helium, Helium ist das Problem für alle, für die ganze Elektrotechnik, also für die ganze Computer. Sony hat jetzt gerade verkündet, sie können keine SD-Karten mehr für die Kameras herstellen. Das heißt, in kürzester Zeit werden die bei uns Mangelware werden. Habe ich mir jetzt auch nochmal bestellt. Aluminium, Methanol, es sind so viele Dinge, die über die Straße von Hormus fahren, die jetzt einfach fehlen. Also Energielockdown ist ja nicht nur Auto, sondern das ist ja noch viel, viel mehr. Es wird alles teurer werden. Allein wenn der Diesel teurer wird, wird der Transport teurer, dann wird alles teurer.
Ja, also es ist ganz wichtig zu verstehen, dieser Rattenschwanz, diese Kollateralschäden, die daraus sozusagen abstrahlen, sind gigantisch. Weil wie du es gesagt hast, Öl ist in fast allen Produkten des täglichen Bedarfs drin. Ja, also wenn du Tomaten kaufst, der Transport musst du mit Öl und Diesel und so weiter machen. Dann aber auch die Verpackung aus Plastik ist ebenfalls ein Ölprodukt. Und so geht es ja immer weiter. Das heißt, im Endeffekt werden wir als Endverbraucher natürlich die Zeche zahlen. Und ich bin bei dir, ich erwarte jetzt auch keine Hungersnöte in Europa, weil wir haben den Wohlstand, praktisch die Produkte zu kaufen. Aber die Preise werden massiv steigen. Beitragend sind vor allem die Ärmsten leider wieder wie immer. Da können tatsächlich dann Hungersnöte entstehen oder auch schlechte Ernten, wie du gesagt hast, weil du hattest ja auch in deinem letzten Video auch dann gesagt, hier Düngermittelknappheit kommt, ne? Also Urea, bis über 30% von Urea, einem wichtigen Dünger, kommt über die Straße von Hormus, die fehlt einfach. Und da werden wir entweder Ernteausfälle haben oder schlechtere Ernten haben, beziehungsweise vielleicht auch gar keine Ernten haben. Und dann erinnern wir uns auch an 2011, arabischer Frühling, ne? Die Menschen sind irgendwann auf die Straße gegangen und haben dann Regime-Change durchgeführt. Also praktisch in Ägypten oder so, Tunesien, gab es halt dann einfach dann Revolution, wenn die Leute Hunger haben, wenn 3 Mahlzeiten ausfallen, ist Ende Gelände. Aber wie gesagt, da bin ich bei dir, da sind wir d'accord, sind wir Brüder im Geiste, das erwarte ich jetzt nicht, aber eine zweite Inflationswelle, die sehe ich 100%. Und natürlich die Frage, was glaubst du denn, wenn morgen jetzt Frieden wäre, wie lange würde es denn dauern, bis dann sozusagen die ganzen Lieferketten, diese Just-in-Time-Produktion, die globale Weltwirtschaft wieder sozusagen so geschmiert läuft, wie zuvor?
Ja, wir haben natürlich jetzt das Problem, mit dem Krieg ist sehr viel zerstört worden. Allein dieses LNG-Terminal, das wird, sagt man jetzt schon, also dieses größte der Welt, das wird Monate, wahrscheinlich vielleicht sogar Jahre dauern, bis das wieder funktioniert. Sie haben also ganz viel Infrastruktur dort, Raffinerien wurden angegriffen. Das heißt, selbst wenn die Straße jetzt wieder frei wäre, dann können die nicht sofort wieder liefern. Das ist das große Problem. Das heißt, das dauert jetzt mit Sicherheit mal über diesen Sommer auf alle Fälle und wer weiß, vielleicht im nächsten Winter. Und ob wir dann unsere Gasspeicher bis dahin wieder voll haben, das wage ich persönlich momentan wirklich zu bezweifeln. Und dann haben wir wirklich eine Gasmangellage und das beginnt mit den Industrieabschaltungen. Wenn das nicht reicht, dann kommt Stromabschaltungen, also sogenannte rollierende Brownouts. Du hast einmal ein paar Stunden Strom, ein paar Stunden keinen Strom. Das wäre das, was uns im Worst-Szenario, aber leider haben wir halt mittlerweile Worst-Szenario, erwarten könnte. Es geht ja noch viel weiter. Der deutschen Liebling, Klopapier, es wäre tatsächlich knapp, weil einfach die Grundstoffe dafür für Papier fehlen. Das heißt, diesmal könnten wir eine echte Klopapierkrise bekommen. Also da merkt man, wie viele Sachen das drinsteht. Und keiner kann bis jetzt sagen, wie viel tatsächlich komplett zerstört wurde. Ich schaue mir immer nur die Brände an auf die Raffinerien und da wurde vieles zerstört. Und bis das wieder aufgebaut ist, das wird einfach eine gewisse Zeit lang dauern. Das kann uns auch Jahre beschäftigen. Das ist halt die Frage, wie schlimm trifft es uns? Haben nur manche Sachen leer im Regal oder fehlt vielleicht tatsächlich mehr?
Ja. Ja, also Qatar Energy sagt ja, dass ihre LNG-Anlage, das sind 17%, die jetzt praktisch vom Markt verschwunden sind, wahrscheinlich 5 Jahre dauern wird, um sie wieder herzurichten. Das ist schon drastisch auf jeden Fall. Und wie gesagt, Shell sagt, man geht von 10 Millionen Barrel Öl aus, die einfach jetzt fehlen und die ganzen anderen Produkte sind noch gar nicht mit einberechnet. Also es ist einfach eine neue Zeitrechnung. Wir sehen einfach, dass vieles passiert. Man hört auch, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass praktisch Schiffsladungen mit Öl irgendwie vor Rotterdam sind, aber nicht gelöscht werden. Entweder manche böse Zungen behaupten, um die Preise hochzutreiben, weil es geplant ist. Andere sagen einfach, die warten, ob sie bessere Angebote bekommen aus Korea oder Japan, die ja eine starke Abhängigkeit haben von dem arabischen Raum. Hast du eine Meinung dazu, was da dran ist an diesem Gerücht?
Ja, das ist falsch. Und zwar unser Kollege Maurice von Politik mit Kopf hat sich extra Software geholt, wo er sieht, ob diese Tanker leer sind oder nicht. Und von diesen ganzen Haufen Tanker, die dort liegen, sind nur 3 tatsächlich gefüllt. Der Rest ist leer. Was uns aber trotzdem Sorgen machen sollte, ist einfach das, weil die jetzt nicht unterwegs sind, um wieder Ware aufzunehmen, Ladung aufzunehmen. Das heißt, es fehlt uns ja dann in einigen Wochen, wenn die nicht mehr zurückkommen. Das ist das, was man Sorgen macht. Aber dass nichts entladen wird, das ist definitiv eine Falschmeldung. Das habe ich auch schon mehrfach bekommen. Er hat dann extra nachgeschaut, hat jedes einzelne Schiff durchgeprüft und drei davon waren tatsächlich befüllt. Da war ein einziges, das seit 14 Tagen nicht entleeren konnte. Und der Kapitän hat ja das aufgebracht, weil er sich beschwert hat. Er hat gesagt, ich hätte Biodiesel dabei, aber keiner lässt mich den entladen.
So viel dazu. Nee, aber das ist ja wichtig, dass du da Licht ins Dunkle bringst, weil ich finde auch, diese Gerüchte sollte man immer dann auch verifizieren. Was aber bewiesen ist, hast du ja auch schon erwähnt, dass tatsächlich Tanker auf dem Weltmeer einfach die Kehrtwende gemacht haben, abgedreht haben von Europa und dann in andere Länder gegangen sind, die halt mehr bezahlt haben. Das ist halt Angebot und Nachfrage, wie du es gesagt hast, das ist Marktwirtschaft. Und ja, wenn China mehr zahlt, dann dreht er halt um, wenn der doppelt so viel bekommt, wie vielleicht auf dem europäischen Markt. Jetzt hast du vorhin schon gemeint, wir haben noch für 90 Tage sozusagen Reserve. Bei Gas sieht schon ein bisschen anders aus. Was würde denn passieren, wenn wir unter die magische 20%-Marke bei Gas fallen würden? Also würden wir das unmittelbar merken? Hätten wir dann tatsächlich eine Art Zuteilung an systemrelevante Industrien oder wie würde das vonstatten gehen?
Also die magische 20%-Grenze ist einfach folgendes. Du kannst, wenn weniger Druck in die Gasspeicher drin ist, weniger ausspeichern. Und an solche Tage wie zum Beispiel jetzt der 8. Januar war es dieses Jahr, da haben wir über 5000 Gigawattstunden am Tag verbraucht. Solche Tage könnten wir dann nicht mehr abdecken. Desto weniger Gas, das in die Speicher drin ist, so wie die Holländer, die haben nur 5,6% in ihre Gasspeicher, die könnten gar nicht mehr die volle Menge ausspeichern. Also das Gas ist zwar da, aber ich bring's nicht raus, weil einfach der Druck dazu fehlt. Und desto niedriger das der Gasspeicher wird, desto gefährlicher wird das Ganze. Und wenn wir halt jetzt die Gasspeicher nicht vollbringen, dann ist halt die Gefahr sehr groß, dass die im nächsten Winter geleert werden, komplett geleert werden und dann müssten wir einfach dementsprechend Rationierungen vornehmen, weil es einfach nicht reicht für alle dann. Und wie gesagt, als erstes würde dann natürlich die Industrie abgeschalten werden. Das trifft Glas, das trifft viele Sachen, die jetzt nicht ganz relevant sind für uns, aber das ist natürlich für die, was machen die dann? Können die den Winterurlaub gehen, machen die zu? Weil im Gegensatz zu Habecker Firma, die nichts produziert, die geht tatsächlich insolvent.
Ja, was glaubst du denn, wenn wir jetzt wirklich so eine Gasmangellage sehen würden, der Krieg hält länger an, es gibt weiterhin eine Disruption in den Lieferketten, wie sieht der Alltag dann aus, also in 6, 12 Monaten, welche Branchen fallen zuerst weg, wo würden wir es zuerst merken?
Also wenn wir jetzt nächsten Winter machen und wir bringen die Speicher vielleicht nur auf 40, 50%, dann wird es nicht reichen, dann kann es uns passieren, dass wir zum Beispiel im Januar, Februar tatsächlich Energielockdowns bekommen, einfach, dass du daheim bleibst, dass du möglichst wenig in der Firma verbrauchst, dass halt manche Firmen auch abgeschaltet werden und im Worst-Case-Szenario gibt es halt sogar rollierende Brownouts, das wäre das Worst-Worst-Szenario. Aber wenn wir natürlich die Gasspeicher nicht mehr voll bekommen und momentan unsere Regierung tut ja gar nichts dafür, obwohl die Gefahr jetzt ja mehr als klar ist, aber da kommt von Seiten der Regierung kommt halt gar nichts und mit solch einer Regierung gehst halt unter. Es ist halt einfach mal so.
Ja, das ist keine schöne Aussicht, Stefan. Was müsste denn die Regierung jetzt tun? Was wäre denn tatsächlich die Lösung, dass eine Besserung kommt oder das Ganze abgepuffert werden kann?
Naja, sie müssten sehr viel Geld in die Hand nehmen und zum Beispiel diese LNG-Schiffe, die sieht man ja, fahren ja nicht und dann plötzlich sind sie weg, sondern die fahren dann erst einmal so, wie soll ich sagen, so viereckig. Also da merkst du, da haben gerade die Verhandlungen momentan, jetzt zahlt der mehr, dann zahlt der mehr, dann zahlt der mehr und da müssten die halt einspringen und sagen, dann zahlen wir noch mehr und holen uns diese LNG-Schiffe, um das reinzubringen. Das kann man über Belgien machen, das kann man über die Niederlande machen, das kann man über unsere eigenen LNG-Terminals machen, dass hier möglichst viel Gas reinkommt. Die Polen zum Beispiel, die haben wesentlich höhere Gasspeicher, die Italiener haben wesentlich höhere Gasspeicher.
Kurze Frage, Stefan, wie viel müssten wir denn zum Beginn des Winters haben, dass du ruhig schläfst?
Dass ich ruhig schlafe? Gute Frage, aber ich sag mal, 85-90% wäre natürlich wünschenswert. Letztes Jahr waren es 75% und es hat, hätte man nur, sagen wir mal so, eine Woche oder zwei Wochen länger dieses kalte Wetter gehabt, dann hätte es schon nicht mehr gereicht. Also, und dann müssen wir halt alle beten und einen Tanz aufführen, dass es schön Wetter wird, dass es schon schön warm bleibt, wie jetzt im März. Dann kommen wir gut durch.
Es sieht gut aus, also es soll wieder besser werden. Ich glaube, heute geht es ja schon los und dann geht es weiter Richtung Norden, Richtung 20 Grad. Was könnte die Politik noch machen, außer überteuert LNG-Gas zu kaufen? Was sollte sie noch tun?
Gute Frage. Verhandlungen führen über längerfristige LNG-Lieferungen. Wir kriegen 60% unseres LNGs über den Stockmarkt, also über tägliche. Und da kann man vielleicht längerfristige Verträge schließen. Das Problem ist halt, Katar wäre da so ein Punkt gewesen. Aber Katar sagt natürlich ganz, also Katar fällt natürlich jetzt komplett weg aus. Das ist das Problem.
Was ist mit anderen Rohstoffen? Was ist mit Öl? Was ist mit Kernkraftwerke? Sollten wir die reaktivieren? Sollten wir Fracking-Gas machen, Lüneburger Heide? Oder sollten wir gar die Kohleschächte wieder öffnen? Wir haben ja für 300 Jahre Kohle im Boden liegen.
Also das wären zum Beispiel jetzt so Punkte für mich. Das erste wäre, unser eigenes Gas wieder mehr zu fördern. Wir können Biofracking machen, das ist für die Umwelt lang nicht so schlimm wie das amerikanische Fracking. Das könnten wir wieder einiges steigern, weil da haben wir die letzten Jahre, es ist wirklich so runtergegangen, unsere Eigenproduktion, da müsste also viel mehr drin sein. Das wird schon mal helfen. Dann natürlich auch im Stromnetz wieder mehr auf Kohlekraftwerke zu setzen, anstatt auf Gas, dass man unsere Kohlereserven wieder anfährt. Auch wenn da die Betreiber wahrscheinlich not amused darüber sind, weil die darauf gar nicht mehr vorbereitet sind. Das wäre eine Möglichkeit natürlich, die Kernkraft zu reaktivieren. Wir können bis zu 8 Kernkraftwerke immer noch reaktivieren. Wow. Aber das dauert halt 3 bis 6 Jahre, bis die dann wieder was bringen. Aber das wären immerhin 11 Gigawatt. Und diese Krise, es ist ja nicht so, dass nächstes Jahr alles gut und schön ist, sondern das geht ja die nächsten Jahre so weiter. Und wir wollen ja noch mehr Kohle abbauen. Es werden dieses Jahr wieder Kohlekraftwerke geschlossen und abgerissen. Ich verstehe es nicht.
Genau, wollte ich gerade fragen, Stefan, kannst du dir einen Reim draus machen, warum man in der größten Energiekrise aller Zeiten noch das sozusagen abstellt oder zerstört oder in die Luft jagt, was funktioniert? Also wir haben die Kühltürme der AKWs in die Luft gejagt, wir haben jetzt einen Kohleturm haben wir auch noch irgendwie zerstört, der gerade mal 6 Jahre alt war, aber 3 Milliarden gekostet hat. Die Deutsche Umwelthilfe hat jetzt erfolgreich gegen die einzige, letzte, größte Ölbohrplattform in der Nordsee geklagt, die muss geschlossen werden. Die wollen jetzt auch klagen, dass wir klimaneutral werden bis 2045 und so weiter. Also was ist die Intention? Zerstörung, Destruktion, dass wir zurück ins Mittelalter katapultiert werden?
Ja, das ist die große Frage. Das Ganze ist eine Ideologie. Und wer halt ideologisch ist, der denkt nicht mehr logisch. Das sehen wir ja in vielen Dingen. Das war im Zweiten Weltkrieg so. Da haben manche im April 1945 nur vom Endsieg geträumt. Und ja, man muss das in dieser Intention irgendwie sehen. Ich habe hier nur noch die Scheuklappen. Bei uns heißt, wir brauchen Wind und Solar, weil dann retten wir den Planeten. Unser Stromnetz kann jetzt ab. Jetzt hat Reiche endlich mal gesagt, naja, an den Gebieten, wo Stromnetz überlastet ist, werden in Zukunft kein Wind und Solar mehr gebaut oder wir fördern es nicht mehr, dann rechnet es für die meisten eben nicht mehr. Und schon kommt der Umweltminister und sagt, na, dann lege ich da mehrere Milliarden hin, damit da trotzdem gebaut wird. Also wenn ich einen Plan hätte, um Deutschland zu zerstören, ich würde es wahrscheinlich genauso machen. Ich sag's ganz offen und ehrlich, weil anders kann man sich nicht vorstellen, wir bauen Energieanlagen ab, also Kraftwerke ab, die uns regelmäßig und dauerhaft Strom geliefert haben.
Günstig auch noch, ja.
Günstig. Und die schalten wir einfach ab und setzen jetzt auf was, was mal liefert und mal nicht liefert. Vor kurzem haben Wind und Solar gemeinsam 1 Gigawatt geliefert von 66 notwendigen. Das sollen unsere Hauptenergieerzeuger sein. Wer denkt sich denn sowas aus? Mathematik, Physik zählt alles nimmer. Es ist nur noch die Ideologie, weil wir retten den Planeten. Yeah.
Ja, spätrömische Dekadenz leider in Reinform. Ich meine, die grüne Transformation ist ja ein Scherbenhaufen, ist ja wirklich in sich zusammengeklappt. Und wenn man auch sieht, also Indien oder auch China, das sind 3 Milliarden Menschen, der Energiemix ist zu 60% über Kohle abgedeckt. Das wird auch so bleiben. Deswegen empfehle ich auch Kohleaktien.
Ja, genau. Und 600 Kohlekraftwerke, über 100 Atomkraftwerke sind da geplant. Aber von dem hörst du nichts, du hörst nur, die bauen Wind und Solar dazu. Ja, wenn ich 3000 Kohlekraftwerke habe, dann kann ich Wind und Solar dazu bauen.
Ja, also Fakt ist ja auch, also diese fluktuativen Energien, erneuerbaren Energien sind halt nicht grundlastfähig und sind halt nicht dann verfügbar, wenn man sie vielleicht braucht. Und die kosten uns ja auch Geld. Also ich habe jetzt heute gelesen, 1,7 Milliarden nur für Geisterstrom, also praktisch überschüssiger Strom in den Spitzen, wenn halt mal der Wind weht, wenn halt mal die Sonne scheint, die wir dann praktisch dann abgeben müssen, damit das Netz nicht zusammenbricht an unsere Nachbarländer. Und da kriegen wir kein Geld dafür, da müssen wir noch draufzahlen.
Nee, das kommt nochmal extra dazu. Du bist schon wieder einen Schritt weiter. Die 1,7 Milliarden haben nur, dass man die Windräder da abschalten, damit die gar nicht erst produzieren oder sie
Solar. Das war die Entschädigung für die Betreiber, genau. Ja, das ist nur also die noch behämmerter.
Das andere kommt ja noch on top dazu, was wir ins Ausland bezahlen, damit die uns den Strom, den zu viel Strom abnehmen, weil es uns bei uns das Stromnetz zusammenbricht.
Wie viel waren das? Weißt du das gerade so ungefähr roundabout?
Ach, das,
aber auch ein paar Milliarden.
Da keine Zahl, aber ich kann zumindest eine Zahl sagen. Allein, was wir an Wind und Solar letztes Jahr an Förderung gezahlt haben, der Steuerzahler waren 16,3 Milliarden Euro. Also jeder Steuerzahler um die 400 Euro hat er quasi zusätzlich zu Wind und Solar, zu seiner Stromrechnung dazu gezahlt für Wind und Solar, damit die überhaupt liefern. Also es ist unglaublich. Und dann wird uns erzählt, die sind so günstig. Ne, wenn die so günstig sind, warum brauchen die Förderung?
Ja, es ist wirklich nur noch behämmert. Jetzt bin ich auch auf deine Meinung gespannt, lieber Zuschauer. Lass mich mal bitte wissen, was du von der ganzen deutschen Energiepolitik hältst, weil es gibt anscheinend immer noch Leute, die es für gut heißen. Und wenn du neu hier im Kanal bist, dann lass gerne ein Abo hier bei mir, aber natürlich auch bei Stefan. Ich werde unten alles verlinken. Ich freue mich über euren Support Richtung 1 Million Abonnenten. Ja, jetzt natürlich auch die Frage. Wir hatten vor einigen Tagen auch ein Riesenproblem, nämlich Frequenzschwankungen in unserem jetzigen Netz. Und wir haben auch, letztes Jahr hatten wir ein Blackout in Spanien. Da wissen wir jetzt auch in der Zwischenzeit Grund dafür. Man höre und staune und die Grünen werden es hassen, waren tatsächlich die erneuerbaren Energien. Also wie knapp war es denn jetzt im März mit unserem Netz? Und was drohte da? Was ist passiert? Und ja, wie weit ist es dann vielleicht mal zu einem Blackout?
Also fangen wir vielleicht mit dem ersten, mit diesem Frequenzjump bei uns. Ja. Also der war in ganz Europa, der war ja nicht nur bei uns. Und da haben einfach 3200 Megawatt gefehlt. Übrigens, und das ist echt der Hammer wegen deutscher Gründlichkeit, muss man einfach mal sagen, und Bürokratie. Weil in ganz viele Gebiete müssen Windräder, die näher an Häuser stehen, um 22 Uhr abgeschalten werden oder reduziert werden und um 6 Uhr morgens wieder an. Und die schalten halt nach deutscher Pünktlichkeit exakt um 22 Uhr ab. Die anderen Kraftwerke, die das übernehmen, brauchen aber einige Minuten, bis die wieder hochfahren. Und dann kam eben dieser Jump. Und der Jump war das erste Mal internes Level 5. Das heißt, es waren 3200 Megawatt und wir haben ungefähr für 3000 Megawatt Regelreserve. Das heißt, da waren wir zum ersten Mal drüber. Es ging also dann massiv nach unten. Wir waren vorher zu hoch, insofern ist es nicht so dramatisch gewesen für uns. Aber es zeigt einfach, was in unserem Stromnetz fehlt. Das sind die rotierenden Massen, die momentanen Reserve von den großen Kraftwerken. Das ist es, was in unserem Stromnetz fehlt. Und genau das war der Ausschlaggeber, dass in Spanien dieser Blackout passiert ist. Denn in Spanien war jetzt gar nicht mal, dass es zu viel Windstrom war oder zu viel Solarstrom, sondern es waren die Wechselrichter von Solar, die quasi so Frequenzschwankungen erzeugt haben. Und die werden normal von den rotierenden Massen geschluckt, von den großen Kraftwerken. Aber von den 5 Kernkraftwerken waren 2 in dem Moment in Revision. Jetzt haben die einfach gefehlt. Jetzt hat sich das immer mehr aufgeschaukelt. Dann hast du ein zweites Problem, das ist die sogenannte Blindleistungssteuerung, also die Spannungssteuerung. Die können die einfach nicht so gut. Und deswegen durch diese, es waren einfach 74% Wind und Solar im Netz, so viel wie nie zuvor im spanischen Netz. Und es haben einfach die Kraftwerke gefehlt, die das stabilisieren könnten. Und das hat letztendlich zum Blackout geführt, weil einfach die Spannung auf der 400.000 Volt Leitung dann 470.000 Volt war. Und bei 435.000 Volt schalten sich einfach die Kraftwerke aus Sicherheitsgründen ab, wegen Überspannung. Denn wer schon mal an 230 Volt gelangt hat, der weiß, wie weh das tut. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie weh 70.000 Volt mehr tun. Ganz klar, da schalten die ab und genau das ist passiert und dadurch kam es dann zum Blackout.
Ach, krass, krass. Und der Frequenzsprung bei uns, ist es ein Warnsignal dafür, dass unser Netz einfach komplett instabil ist und dass vielleicht auch Schlimmeres droht? Also wie weit ist es dann noch bis zu einem vielleicht wirklich Blackout wie jetzt in Berlin vor ein paar Wochen?
Naja, also ich habe ja gerade vorher gesagt, wir haben die Spanier hatten 74% Wind und Solar, wir haben teilweise über 80% Wind und Solar im Netz. Wir haben aber das große Glück, wir haben sehr viele Nachbarn mit momentaner Reserve. Also die Franzosen auf der einen Seite mit den Atomkraftwerken, die Polen mit den Kohlekraftwerken, die Tschechen mit Kohle, die Schweizer und die Österreicher mit den großen Wasserkraftwerken. Das heißt, da leihen wir uns die. Deswegen ist bei uns noch nichts passiert. Aber so ein Frequenzsprung, wenn passiert um 22 Uhr und es kommt dann vielleicht nur ein anderer Fehler, der gar nichts damit zu tun hat, gleichzeitig dazu, ja, dann könnte das Netz tatsächlich Probleme bekommen.
Und wie lange würde das dann dauern, bis es wieder gerichtet wird? Also reden wir über ein paar Minuten, über eine Stunde oder über mehrere Tage dann Probleme bei der Stromversorgung?
Also es hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Ich war vor kurzem auf einer Schulung dazu vom VDE, vom Verband der Elektrotechnik. Und ganz ehrlich, wir haben bis jetzt, war es immer so, wir starten kleine Gaskraftwerke, da haben wir ungefähr so 140, 160 und Wasserkraftwerke, die quasi fremd, also die man ohne Strom starten kann, weil du brauchst Strom, um Strom zu produzieren, wie die Autobatterie, ohne, wenn die leer ist, startet das Auto nicht. Und die hätten dann die Großkraftwerke wie Isar 2, also die Kernkraftwerke und die großen Kohlekraftwerke in Schwung gebracht. Und von dort auf wird der Netzaufbau gehen. Die haben wir nicht mehr. Und selbst die Experten entwickeln gerade jetzt erst Pläne, wie man so einen Wiederaufbau überhaupt vonstatten gehen könnte. Das heißt, wenn das jetzt bei uns passieren würde, also in der Menge, wie es in Spanien der Fall war, ist die große Frage, das wird mit Sicherheit mehrere Tage dauern und ob es überhaupt funktioniert. Das hängt von vielen Faktoren ab. Aber aktueller Stand ist es so, wenn, dann wären wir vom Ausland fremd gestartet, aber wir selber in Deutschland, da haben die Experten momentan nicht so sicher, ob das funktioniert oder nicht.
Zu unserem letzten Interview, das war ja wie gesagt schon ein paar Jährchen her, ist die Situation schlimmer geworden? Also ist es noch fragiler, das Netz?
Ja, jetzt durch die Straße von Hormus natürlich logischerweise und auch bei uns im Stromnetz ist genauso, was ich damals vorhergesagt habe, desto mehr Wind und Solar wir dazu bauen und desto mehr wir von den großen Kraftwerken abbauen, desto instabiler wird das Netz. Wir kennen, vor einigen Jahren zum Beispiel haben wir nur über sogenannte Redispatch-Maßnahmen, also Notfalleingriffe oder Engpassmanagement, wie es die Übertragungsnetzbetreiber nennen, da waren es nur 8600. Also nur mal zum Vergleich, im Jahr 2000 waren es 3 bis 6 Eingriffe im Jahr. Vor kurzem, 2021, waren es nur 8600. Letztes Jahr waren es 19.200 Notfalleingriffe. Und das zeigt einfach, unser Stromnetz wird immer instabiler. Und mit jedem Zubau von Wind und Solar, also vor allem mit den Wechselrichter, wird es noch schlimmer. Und mit jedem Abbau, auf jedem Kohlekraftwerk, das wir schließen, mit jedem, na gut, Atom haben wir nicht mehr, wird die Situation nicht besser, sondern einfach schlechter. Und das sagen auch die Netzbetreiber selber.
Ja, aber wieso pocht man dann noch, vor allem aus der linken Bubble noch, dass man jetzt sagt, wir müssen uns unabhängig machen von fossilen Energieträgern, wir brauchen noch mehr erneuerbare Energien, mehr Solar, mehr Windräder etc. pp. Das ist ja komplett kontraproduktiv. Also korrigier mich, aber solange wir keine Speicherlösung haben, um diesen fluktuativen Strom langfristig zu speichern und dann abzurufen, wenn wir ihn brauchen, also grundlastfähig zu machen, brauchen wir doch kein einziges Windrad mehr bauen oder kein einziges Panel mehr irgendwo installieren.
Das ist absolut richtig. Das ist ja genau meine Forderung. Ich würde sofort den Zubaustopp für Wind und Solar, stattdessen Speicher, Netzausbau etc., bis wir für die nächsten 5, 6 Jahre, bis wir da wieder auf einem vernünftigen Level haben und dann können wir ja wieder drüber reden. Aber das Problem ist einfach, diese Leute haben von Elektrotechnik null Ahnung. Ich erinnere nur an Baerbock, das Netz ist Speicher genug oder mit die Gefrierhähnchen, die produzieren ja Strom, wenn man die nicht so kalt macht. Das sind einfach Leute, die von Technik, von Physik null Ahnung haben, aber trotzdem die große Klappe, das kann man leider nicht anders sagen, und hier mitreden. Und ich diskutiere ja jeden Tag, wie du auch, wir kriegen ja Kommentare, ich diskutiere jeden Tag auf X mit solchen Leuten. Und du klangst da oft nur am Kopf, wenn du dir denkst, die kennen nicht einmal die einfachsten Sachen im Stromnetz, die Regel Nummer 1, sonstiges. Das kennen die alle nicht, aber sie reden schlau mit, weil sie haben irgendwo irgendwas mal gehört.
Genau, also viel Meinung immer, aber sehr wenig Ahnung, ne? Und auch viel Ideologie, also viel Haltungsmeinung natürlich auch dann, wie man sich zu verhalten hat, belehrend meistens. Und ich meine, daran scheitert ja auch vieles, dass wir gar keinen Diskurs mehr haben. Es gibt ja nur noch schwarz oder weiß und Debatten werden gar nicht mehr irgendwie gesehen, weil wenn du sofort das in Frage stellst, dieses Narrativ, bist du dann sofort ein Klimaleugner oder rechts oder was auch immer. Und dabei ist Diskurs ja so wichtig. Im Übrigen, meinen Event heißt ja Mark lädt ein und da wird das Motto auch sein, Diskurs leben. Und der liebe Stefan wird auch dabei sein. Also wenn ihr ihn mal live erleben wollt, dann holt euch noch Tickets. Wir haben noch mal ein paar Stühle reingestellt. Es gibt noch einige wenige und es gibt einen absoluten Überraschungsgast, nämlich Professor Dr. Sucharit Bhakdi. Sein einziger Auftritt in diesem Jahr. Da könnt ihr ihn live erleben, könnt ihm Fragen stellen und er wird natürlich sein Wissen zum Besten geben. Also ich werde es unten auch verlinken. Ja, Diskurs wird immer schwieriger. Das ist leider so. Deswegen müssen wir uns dafür auch ja sozusagen stark machen. Ich finde es ja auch großartig, dass du dich nicht irgendwie einen Maulkorb geben lässt oder dass du nicht Angst hast vor Repressalien, weil was ist, muss man nennen. Ja? Also wenn man halt einfach sieht, dass etwas scheiße ist, dann sollte man es auch beim Namen nennen dürfen, ohne dann Gefahr zu laufen, irgendwie zensiert zu werden oder ja als vogelfrei stigmatisiert zu werden, weil dass unsere Energiewende nicht funktioniert, ist offensichtlich und dass es andere nicht nachmachen, ist, glaube ich, der Weiß genau dafür. Also wenn jetzt wir sehen, was da auf uns zukommen könnte, jetzt habe ich ja dich schon gefragt, was kann die Politik machen? Da gibt's Möglichkeiten, die will aber anscheinend nicht, warum auch immer. Aber was kann denn jetzt der Zuschauer machen? Was kann jetzt Abonnent A oder B hier auf dem Kanal sagen, wenn er jetzt sagt, hey, ich möchte mich irgendwie absichern? Was macht Sinn, was macht keinen Sinn?
Also wenn man jetzt mit der Krisenvorsorge komplett von vorne beginnt, ich erkläre es immer gern, stellt euch vor, ihr geht campen für 10 Tage, 14 Tage und da gibt's keinen Supermarkt und nichts. Was würdet ihr alles benötigen? Und dann natürlich einmal die Sachen der Wichtigkeit nach. Das Wichtigste ist zum Beispiel Getränke. Weil wenn es wirklich mal zum Blackout kommt, dann fällt auch die Wasserversorgung bei den meisten innerhalb von 12, 24 Stunden aus. Das heißt, hier schon, sollte man schon mal Wasser daheim haben. Notfalls auch, wenn man ein Gewässer in der Nähe hat, ein kleineres, vielleicht ein Wasserfilter, dass man sich da notfalls nochmal holen kann. Tipps dazu gibt es vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Da gibt es diese Broschüre. Die kann ich euch nur empfehlen.
Werde ich unten verlinken.
Genau, da ist also eine Checkliste da mit drin. Ist dann hier so eine Checkliste mit drin, was ihr alles daheim haben solltet. Die kann ich also nur empfehlen. Das ist wirklich für Anfänger. Auf meiner Homepage könnt ihr dann auch gern downloaden, die für Fortgeschrittene, weil ich sag, hier ist ja drin, für 10 Tage sollte man vorgesagt haben. Früher waren es 14 Tage. Dann war ich beim BBK, dann habe ich nachgefragt, ja, warum haben wir jetzt nur 10 Tage und nicht mehr 14? Antwort war, sage ich, hat sich irgendwas verbessert? Sagt er, nee. Aber 14 Tage war die Leute zu lange, jetzt haben wir 10 Tage gemacht oder in der Broschüre steht da teilweise nur 3 Tage drinnen. Einfach weil die sagen, lieber haben sich 20% auf 10 Tage vorbereitet, als wir 5% auf 14 Tage.
Ja, guter Punkt.
Ihr müsst immer bedenken, ich bin selbst beim THW ehrenamtlich, wenn mir Hilfskräfte, da kommt keiner von uns und bringt euch auf dem Silbertablett eine Butterbrezen. Das gibt es nicht. Wir haben sowas nicht. Und es ist in alle Katastrophenpläne drin, dass ihr euch für mindestens 10 Tage selbst versorgen könnt. Wenn ihr das nicht könnt, habt ihr Pech gehabt. Und ich weiß, dass es das Problem ist, gerade wenn ich in einer kleinen Wohnung zum Beispiel bin, Wasser zu lagern. Aber Leute, ich hab vielleicht, dann schmeiße ich mal 20 T-Shirts raus und hau dafür einen Kasten Wasser mit rein. Es gibt überall Möglichkeiten. Bei einer Krise ist es vollkommen egal, ob ihr vorsorgen konntet oder nicht. Es interessiert eine Krise nicht. Wenn die da ist, ist die da. Und die Gefahr, dass so eine kommt, ist mittlerweile halt leider einfach sehr groß geworden.
Ja, Vorsorge ist auf jeden Fall besser wie Nachsorge. Lieber bin ich vielleicht 1, 2, 3 Jahre zu gut vorgesorgt, als auch nur eine Sekunde zu spät nicht vorgesorgt zu haben. Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich habe das ja damals in Argentinien erlebt. Ich habe ja den ganzen Unkenrufen nicht geglaubt, dachte, alles sind Verschwörungstheoretiker, weil immer wieder Leute gesagt haben, hey, es kommt ein Bankencrash, der Peso wird wertlos werden. Und ich dachte voll never ever, ne, weil du halt dann irgendwie denkst, das kann doch nicht sein. Du bist da draußen und ich sage ja auch immer und immer wieder, hätte mir einer einen Tag vorher gesagt, dass es in 24 Stunden so und so abgehen wird und Banken geschlossen haben, hätte ich all mein Geld dagegen gewettet. Weil du kannst es dir einfach nicht vorstellen, weil du kennst es ja nicht anders. Ne? Aber Fakt ist, dann kommt es halt doch anders wie gedacht. Und wir sehen ja auch, was bei Corona war und so weiter. Was würdest du denn jetzt sofort kaufen, bevor es eventuell entweder knapp wird oder teurer wird? Also Wasser, klar, Grundnahrungsmittel und so weiter. Gibt es noch was? Also AdBlue oder 2 Kanister Diesel oder Benzin? Oder was würdest du jetzt noch kaufen? Oder Waschmittel? Was gibt es da, wo du sagst, okay, das wird auf jeden Fall teurer oder sogar knapp in den kommenden Wochen?
Ja, wie du die Sachen, was du gesagt hast, auf alle Fälle, die werden alle teurer werden. Es wird ziemlich alles teurer werden. Also ich empfehle zum Beispiel an meine Zuschauer, wer dieses Jahr noch irgendeine größere Anschaffung vorhat, macht es jetzt sofort. Es wird nicht billiger, es kann nur teurer werden. Oder vielleicht gibt's auch manche Dinge gar nicht. Gerade wenn die Elektronik wegfällt, dann fällt vielleicht auch, was er sieht, der Ofen weg oder sonstiges, dass der schwieriger zu bekommen ist und dann dementsprechend teurer wird. Also das wäre schon mal ein Punkt. Und dann natürlich Krisenvorbereitung anzufangen. Wie gesagt, zum Beispiel mit dieser kleinen Broschüre. Taschenlampe, das ist zum Beispiel ein Punkt. Ich habe immer eine Taschenlampe am Mann. Bei mir wirst du mich nie erleben, dass ich nicht eine Taschenlampe dabei habe. Licht ist Pflicht, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil was sich viele nicht vorstellen können, wenn kein Strom mehr da ist, das haben wir jetzt in Berlin gesehen am Jahresanfang, da merkt man, wie schnell es gehen kann. Hm. Das war der Terroranschlag von der Antifa und zack, schon habe ich keine. Und dann habe ich draußen keine Leuchten und herin, dann ist es stockfinster in der Wohnung. Ja, und Leute, ja, wenn ihr dann da sitzt, dann hört ihr plötzlich Geräusche, die habt ihr im Leben noch nicht in dieser Wohnung gehört. Und dann fängt es hier hinten an zu rattern. Und dann raschelt es draußen und ihr denkt, oh, da kommen jetzt 10 hinterher mit dem Baseballschläger und wollen mich ausrauben. Und da weiß es vielleicht nur die Nachbarskatze, die gerne ein Leckerli hätte. Ja, okay. Wenn ich aber so eine Taschenlampe habe, dann drücke ich hier aufs Knöpferle, dann weiß ich, was draußen los ist. Und bei mir ist es drinnen nicht finster und ich höre diese ganzen Geräusche nicht. Es ist tatsächlich so, wir haben es getestet. Also du hörst Geräusche, ich bin seit Jahren in meiner Wohnung, aber die Geräusche habe ich alle noch nie gehört. Weil es einfach kein Fernseher ist, es läuft nichts, es lenkt nichts ab, es fährt draußen kein Auto da nicht vorbei. Und wie gesagt, Berlin, Heizungen ist so ein Thema, das könnte uns auch in der Gasmangellage treffen. Also empfehle ich zum Beispiel so eine kleine, wie da oben ist, sieht man die hier irgendwo?
Ja.
So einen kleinen Gasofen mit ein paar Gaskartuschen dazu. ja, da kann ich zumindest schon mal einen Raum auf 15, 16 Grad weiter heizen, wenn es so kalt ist. Weil wir hatten minus 10 Grad, wo das passiert ist. Die Leute haben gefroren.
Ja. Was kostet so ein Gasofen?
Die gibt's ab 40, 50 Euro. Die kosten nicht die Welt. Noch, und dann nochmal 30, 40 Euro jetzt.
Ja, ja.
Als wir damals in Corona waren, haben die plötzlich 160 Euro gekostet. Mhm. Und das ist genau die Befürchtung, die ich fürs nächste Jahr habe. Dieses Jahr gibt's die alle noch. Aber wie es dann zum Ende des Jahres ausschaut, das ist die große Frage.
Ja, ja. Ja, auf jeden Fall, Vorsorge ist gut. Also auch wenn man die Möglichkeit hat, einen Kaminofen zu installieren, ne, mit Holz zu befeuern, dass man unabhängig ist, das macht auf jeden Fall Sinn. Oder halt in der Wohnung dann, wenn man irgendwo in der Stadt lebt, natürlich so einen Gasofen, auch Gaskocher zum Kochen, ne? Also wie auch Campinggas, gibt's ja einfach so kleine Kocher und so. Lieber Vorsorge, als dann irgendwie da zu sitzen und die kalten Raviolis aus den Dosen essen zu müssen. Was sind denn die größten Fehler, die man Bevorratung bei einer Notvorsorge machen kann? Also ich kenne das immer wieder, dann kauft man irgendwas, dann isst man es nicht, ne, weil es gibt leckerere Sachen aus dem Supermarkt und dann läuft das ganze Zeugs irgendwie ab, man muss es wegschmeißen oder der Reis ist ranzig, dann hat man eigentlich nur teures Lehrgeld gezahlt. Ich sehe es eher als Versicherungsprämie, die man halt zahlen muss für den Notfall, falls es passiert. Aber was sind so die typischen Fehler, die du immer wieder siehst?
Also zum Beispiel das, wenn du dein Lager rollierend machst, dass du sagst, ich kaufe jetzt, keine Ahnung, eine Dose und die esse Ravioli, weil wir gerade dabei haben. Und die esse ich jetzt, dann kaufe ich die, aber ich esse nicht die Dose, sondern die stelle ins Lager und hole aus dem Lager die älteste wieder raus. Und so rolliert das ganze System immer und dann wird hier nichts schlecht. Das heißt, das kostet mich kein Geld, ganz im Gegenteil. Ich habe vor kurzem eine Dose von vor 2 Jahren gegessen, die war wesentlich günstiger als die jetzige. Also ich habe im Nachgang sogar noch Geld damit gespart. Ein großer Fehler ist für mich immer, was viele immer wollen, sie kaufen einen riesen Stromaggregat und dann haben sie aber nicht einmal Wasser daheim. Also man sollte schon der Reihe nach vorgehen und bei meiner Checkliste ist es zum Beispiel so, ich gehe nach der Survival-3er-Regelung vor, also was dich als erstes töten kann, das musst du als erstes, da musst du dich als erstes drum kümmern.
Wasser.
Genau, Wasser ist zum Beispiel das zweite, das erste ist Erste Hilfe und Sauerstoff.
Ja.
Das heißt, Erste Hilfe-Kurs wäre zum Beispiel ein Punkt, was ich jedem mal empfehlen kann. Wann war denn dein letzter Erste Hilfe-Kurs?
Ja, lustigerweise gar nicht so lange her, das habe ich mit der Firma gemacht, mit dem Team gemacht, vor 2 Jahren.
Ja, ist Keratsch wieder der Nächste, alle 2 Jahre sollte man eine machen. Das sind so Sachen, die hier mit dazugehören. Dann kommt natürlich Wärme als nächster Punkt. Dann Wasser, wie du richtig gesagt hast. Licht haben wir auch schon gehabt. Was haben wir denn noch?
Kommunikation. Medikamente, wenn du irgendwas hast, ne? Diabetik oder so, brauchst du ein bisschen Insulinvorrat oder irgendwas anderes.
Genau, wie gesagt, was dich als erstes töten kann, da musst du dich als erstes drum kümmern. Und die meisten kommen daher und wollen ein riesen Stromaggregat, das sie dann gar nicht betreiben können, weil bei der Lautstärke dann die ganze Nachbarschaft auch einen Eimer Strom gern hätte. Wo ich dann immer sage, macht es lieber alles kleiner, Freunde. Es muss nicht alles im Haus funktionieren, nein, gar nicht 24 Stunden. Es reicht, wenn der Kühlschrank vielleicht weiterläuft und ich Licht habe oder solche Dinge. Und Licht mache ich lieber mit Taschenlampen, die ich mit USB-C aufladen kann. Da kann ich schon viel sparen. Kochen hast du schon richtig gesagt, das macht man mit dem Gaskocher. Dafür brauche ich kein Stromaggregat. Das heißt, Stromaggregat ist dann schon wieder die zweite Stufe, wenn ich die ersten Stufen alle hinter mir habe. Dann kann ich mir hier das gemütlich machen oder so, wie es ich mache. Ich habe zum Beispiel eine Powerbank, die lade ich am Tag 1 Stunde mit dem Stromaggregat auf, wenn keine Sonne scheint und Solar nicht funktioniert. Und mit der Powerbank betreibe ich dann meine elektronischen Sachen, wie zum Beispiel die Kaffeemaschine. Die ist für mich natürlich wichtig, die müssen notstromversorgt sein.
Ja, auf jeden Fall, sehe ich genauso. Lass uns mal in Prozenten reden. Also wie viel Prozent denkst du, dass wir leere Regale sehen? Das hast du vorhin schon gesagt, eher unwahrscheinlich. Also sag mal eine Prozentzahl für den Zuschauer. Nee, also
wir haben jetzt schon leere Regale, ist mir das mal am Montag aufgefallen, aber ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht nur am Montag lag, in 2 Geschäfte, oder ob tatsächlich schon die ersten Sachen fehlen.
Oder es gab Leute, die deinen Kanal angeguckt haben, gesagt haben, ich mach mal Vorrat.
Alles möglich. Aber so groß bin ich dann auch noch nicht. Wie gesagt, wir werden mit Sicherheit, es werden manche Sachen fehlen und einfach vieles wird teurer werden. Das müssen wir uns einfach einstellen, so wie wir kennen es ja von 2022. Und es gibt manch einen, der sagt, 2022 war nur so zum Warmlaufen und jetzt geht's richtig los. Ja, ich kann, wenn der Krieg noch länger dauert, wenn da unten noch mehr zerstört wird, dann muss ich mich dem tatsächlich anschließen.
Okay. Also das heißt praktisch momentan eher unter 10% Wahrscheinlichkeit, aber mit andauernden Krieg eher Richtung...
Nee, ich würde schon die Wahrscheinlichkeit auch jetzt schon höher rechnen, weil wie gesagt, es ist viel zerstört worden. Und selbst wenn Trump jetzt eine Lösung findet für alle Seiten, wo auch die Iraner davon wissen, dann, ja, aber wie gesagt, also dass die Regale leer und dass alles teurer werden, die Wahrscheinlichkeit liegt eher bei 90%.
Okay, aber Hungersnöte siehst du jetzt in Europa eher nicht. Ja,
noch in Deutschland, in Europa.
Ja.
Unsere Bauern können sich die Dünger noch leisten.
Mhm. Ja. Und was ist mit Stromausfall? Also wie hoch siehst du da die Chance in den nächsten Jahren?
Also wir haben 170.000 Stromausfälle pro Jahr, nur mal so nebenbei erwähnt. Davon ungefähr 100.000 gewollt und 70.000 sind ungewollte Stromausfälle. Das heißt, es kann jederzeit immer passieren. Es muss nicht der große Blackout sein. Es reicht, haben wir ja gesehen in Berlin, wenn einmal 50.000, 60.000 keinen Strom haben. Und sowas haben wir immer öfters. Wir haben
das war ja gewollt, das war ja ein Anschlag, das war ja wirklich Terror.
Der war gewollt, wenn man so sieht, ja. Aber nicht jetzt gewollt von den Betreibern aus. Und das Problem zum Beispiel an denen sehe ich, die haben sich ja hochgearbeitet. Vom kleinen Stromnetz über Mittelspannung jetzt zur Hochspannung. Wer sagt uns denn, dass das nächste Mal nicht die Höchstspannung angreifen und Millionen ohne Strom sind? Das ist auch nicht viel schwieriger als das, was sie jetzt gemacht haben. Leider, muss man dazu sagen, in Deutschland. Oder in viele Länder eigentlich. Auch sowas könnte passieren. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist, glaube ich, mittlerweile eher höher, als dass es nicht passiert.
Mhm. Wie schläfst du nachts? Schläfst du gut oder sagst du immer voll immer Angst und Sorge?
Und ich kann euch das nur empfehlen, weil ich bin vorgesagt.
Ja.
Bei mir ist das Erste, wenn der Stromausfall ist, dann renne ich als Erstes zur Kaffeemaschine und mache mir ein Espresso. Warum? Weil ich es kann. Und weil ich es cool finde, wenn ich dann die anderen Leute vom Supermarkt zuschauen kann, wie die vor der Tür stehen. Also das ist eigentlich das Geile daran, wenn ich das so sagen darf. Wenn du vorbereitet bist, es juckt mich nicht. Weil ich weiß, ich bin vorbereitet. Das Einzige, was mir wirklich Sorgen macht vom Blackout, das sind die ganzen Unvorbereiteten, die plötzlich irgendwo dann versuchen, was zu essen oder zu trinken aufzutreiben. Das ist die wahre Gefahr am Blackout, aber nicht die Vorbereiteten. Und wer vorbereitet ist, so wie ich, ich sage es immer so schön, wer es geschafft hat, sich vorzubereiten, ist vorbereitet, es zu schaffen. Und ich schlafe sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, aber umso wichtiger ist es ja, also ich erfreue mich nicht, wenn andere leiden natürlich, aber umso wichtiger ist es ja, dass man praktisch so viel wie möglich Menschen erreicht. Das sehe ich ja bei der finanziellen Intelligenz genauso. Ne? Also du kennst meine Empfehlungen, de facto alles eingetreten, ne? Gold, Allzeithoch, Silber, Papierwerte verlieren, Aktienmärkte steigen, Bitcoin ist gestiegen etc. pp. Und diejenigen, die halt Lebensversicherung hatten oder Geld auf dem Konto haben, wurden von der Inflation de facto eigentlich enteignet, knallhart, parallel immer mehr Abgaben, immer mehr Steuern. Also finanzielle Vorsorge ist genauso wichtig wie natürlich auch hier die Lebensmittelbevorratung oder sich einfach auch mental auf so ein Szenario vorzubereiten, auch wenn es nicht passiert. Deswegen sage ich auch, Leute, bereitet euch auf jeden Fall vor. Und nie was wichtiger wie aktuell, weil die Warnzeichen sind am Horizont zu erkennen, egal um welches Thema es geht. Und deswegen ist es ja auch die Pflicht, denke ich mal, auch als ein Akt der Nächstenliebe, seine Mitmenschen darauf vorzubereiten, weil umso mehr Menschen darauf vorbereitet sind, umso glimpflicher läuft es für uns alle ab. Weil natürlich, ich habe es in Argentinien erlebt, wenn du nichts hast, bist du auch zu allem bereit. Ne? Dann wirst du auch überfallen teilweise, ist mir auch passiert. Ne? Aber dann bist du über jeden harten Kanten Brot de facto dankbar, weil du was zum Fressen haben willst. Ich sag immer, zwischen der Zivilisation und eigentlich dem Mittelalter sind drei warme Mahlzeiten, weil dann wird der Mensch zum Tier. Lass uns am Ende noch für den Zuschauer irgendwas Positives mitgeben, also einen Ausblick vielleicht. Was stimmt dich denn aktuell positiv, dass es vielleicht doch nicht so schlimm kommen wird?
Uff.
Okay, danke, Stefan.
Ja, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, momentan, wie gesagt, ich bin ja noch viel tiefer in dieser Materie drin, als mir jetzt in dieser kurzen Zeit die Zuschauer mitteilen können. Du ja genauso. Und du hast recht, normal müsste ich den ganzen Tag laut schreien durch die Gegend laufen, weil einfach so viel passiert gerade. Und einfach, wenn man ein bisschen zwei und zwei zusammenzählt, dann weiß man momentan, ich meine, das Einzige, was mir jetzt positiv gestimmt hat in letzter Zeit, ist jetzt zum Beispiel, dass die Reiche erkannt hat, dass mit unserem Stromnetz nicht mehr so funktioniert und eben das gesagt hat, dass in Gebiete, wo quasi zu viele Abschaltungen haben, also wo man es eigentlich eh nicht braucht, kein Wind und kein Solar mehr gebaut werden soll. Das ist jetzt das Einzige Positive, was jetzt dieser Regierung in den letzten Monate, also von seit diese Regierung da ist, so mitbekommen habe. Ob sie es durchsetzt, ich wage es zu bezweifeln, weil Kanzler Klingbeil sagt dann natürlich nicht. Es ist ja leider in Deutschland so, das ist das Problem. Insofern, ja, was mich positiv stimmt, ich habe meinen Camper ausgebaut und wenn es halt schlimm ist, dann bin ich halt einfach weg.
Wenn du noch darfst, mal gucken. Vielleicht sind die Grenzen auch dicht. Nee, also ich glaube tatsächlich, ich glaube immer ans Gute im Menschen und ich denke auch positiv. Ich glaube auch, dass wir diese Krise schaffen werden. Und natürlich, wenn dieses Video jetzt viral geht und sich auf einmal 2-3 Millionen Menschen das angucken und sich darauf vorbereiten, mental, monetär, aber auch dann mit vielleicht Lebensmitteln oder mit dem richtigen Mindset, dann läuft es für uns alle glimpflicher ab. Deswegen ist es ja, wie gesagt, auch ganz, ganz wichtig, dass ihr euch auf alle möglichen Szenarien vorbereitet. Und ihr wisst einfach, in einem Paradigmenwechsel, in dem wir jetzt momentan leben, ist es halt eine neue Zeitrechnung. Die Sicherheit ist nicht mehr gegeben. Deswegen lieber ein bisschen zu viel machen als zu wenig und lieber sozusagen vielleicht mal eine Packung Nudeln mehr kaufen als sonst. Das kann nicht schaden, weil verbraucht wird es so oder so. Und auch mit der Anlage, mit der Geldanlage und mit allem anderen muss man einfach 1-2 Schritte weiter sein wie der Rest vom Fest, um dann vielleicht auch dem Rest vom Fest zu helfen, wenn dann tatsächlich was passiert. Das heißt, wenn es dann irgendwie mit dem Euro in die Binsen geht, dass man dann vielleicht der Tante dann doch mal helfen kann mit dem einen oder anderen Investment. Oder halt, wenn tatsächlich die Lichter ausgehen, dass man sagt, komm lieber Nachbar, ich habe hier noch eine Dose und hier sind ein paar Batterien. Ja, weil wie gesagt, alleine leben werden wir nicht können, wir brauchen einander und das ist auch schöner so, als ob jetzt irgendwie ein Mad Max-Szenario auf uns zukommt. Und bei einem Punkt bin ich 100% mit dir d'accord. Also ich glaube, die Politik hat nicht die Lösungen, ganz im Gegenteil, sie hat leider in den letzten Jahren sogar noch durch Ideologie die Probleme verschärft und ob eine andere Partei oder so das ändert, I don't know. Ich glaube, jeder seines eigenes Glückes Schmied. Ihr müsst euer Schicksal selber in die Hand nehmen. Und dir, Stefan, auf jeden Fall vielen Dank, dass du immer wieder darauf hinweist, wie der aktuelle Status quo ist. Wie gesagt, schaut gerne mal bei ihm auf dem Kanal vorbei. Folgt ihm, folgt gerne auch mir, wenn ihr neu hier seid. Und bleibt tapfer. Die Welt wird nicht untergehen. Sie wird nur eine andere. Und bereitet euch einfach vor. Bleibt tapfer, bleibt mutig. Euch alles Liebe. Und dir, Stefan, vielen Dank für deine Zeit.
Genau, also jede Krise geht irgendwann auch wieder vorbei, das ist das, was man wissen muss. Aber wahrscheinlich müssen wir jetzt erst einmal richtig durch eine Krise gehen, durch eine massive Krise, das war schon immer so scheinbar in Deutschland, das brauchen wir ab und zu, ja, damit es dann auch wieder besser wird. Aber wenn ich dann auf diese Krise vorbereitet bin, dann komme ich halt gut durch. Und es gab immer Gewinner in jeder Krise und das Beste ist, wenn man da dazugehört. Mit deinen Kapitalanlagen zum Beispiel, wie du sagst, Gold etc., bin ich auf alle Fälle besser dabei als mit Bargeld. In dem Sinne, wünsche euch alles Gute da draußen.
Merci.